Herr Bronn, wollen uns einfach unterhalten über das, was Sie hier machen und welche Zielrichtungen Sie haben. Vielleicht das, was Sie über sich selbst sagen möchten.
Ja, also ich bin als gelernter Jurist mal 2005 durch eine Stellenanzeige ans Berufskolleg gekommen, weil ein Rechtskundelehrer gesucht wurde. Und die Bildungsgänge, zu denen wir vielleicht gleich noch kommen werden, die wir hier anbieten, haben halt auch viele Fragestellungen, die sich mit Recht und Verwaltung auseinandersetzen. Und da bin ich unterrichtlich hier auch eingestiegen und im Schwerpunkt auch heute noch dort unterrichtlich tätig, bin aber dann durch verschiedene andere Umstände in Verantwortung gewesen, auch im Bildungsgang der sogenannten Fachkräfte zur Arbeits- und Berufsförderung und wurde auch 2010 stellvertretende Schulleitung und bin dann seit 2017 jetzt als Schulleiter hier im Haus tätig.
Welchen Fachbereich hatten Sie im juristischen Bereich?
Ich bin tatsächlich aus dem Sozialrecht. Ich habe ganz viele Schwerbehindertenrechtsverfahren begleitet und komme also auch aus dem Verwaltungs- und Sozialrecht. Und von daher war wahrscheinlich auch die Nähe dazu, hier unterrichtlich was zu tun, weil wir bilden ja nun im Sozial- und Gesundheitswesen aus, ja, ein Auslöser dafür, das zu tun.
In welchen Bereichen bilden Sie aus?
Wir haben am Berufskolleg Heferta insgesamt drei Bildungsgänge und eine Zusatzqualifikation. Und der eine Bildungsgang, der auch unsere Tradition ausmacht, ist die Heilerziehungspflege. Die Fachschule für Heilerziehungspflege ist auch in den 70er Jahren der Ursprung gewesen für dieses Haus oder beziehungsweise für diese Bildungsinstitution. Zunächst als Inhouse-Schulung, also als Weiterbildungsanbieter für Mitarbeitende der damaligen Heil- und Pflegeanstalt Heferta, die ja inzwischen Stiftung Heferta heißt. Und 1992 sind wir dann zu einem staatlich genehmigten und anerkannten Berufskolleg geworden und wir haben eben heute den Bildungsgang Heilerziehungspflege nach wie vor. Wir haben die Sozialassistentin mit Schwerpunkt Heilerziehung, die früher mal Heilerziehungshelferinnen hießen. Und die Erzieherinnen haben wir auch seit einigen Jahren, weil natürlich der Bedarf an Mitarbeitenden im kinderpädagogischen, aber auch gerade in der Jugendhilfe von Heferta so stark angestiegen war, dass wir dafür auch nochmal eine spezielle Fachschule hier innerhalb des Berufskollegs anbieten.
Welche Voraussetzungen müssen Ihre Schüler mitbringen oder Ihre Studenten?
Ja, tatsächlich heißen sie an der Fachschule in Nordrhein-Westfalen Studierende und die Schülerinnen und Schüler der Sozialassistentinnenausbildung an der Berufsfachschule heißen Schüler. Wir haben unterschiedliche Zugangs- und Aufnahmevoraussetzungen. Bei der Berufsfachschule für Sozialassistenz mit Schwerpunkt Heilerziehung ist das tatsächlich nur in An- und Abführungszeichen der Hauptschulabschluss. Ein grundständiger Abschluss reicht, um dann hier die Berufsfachschule zu besuchen, zweijährig. Vollschulisch und die Fachschulen wiederum haben als Voraussetzung, weil sie im Kern eigentlich, man nennt es komplizierterweise postsekundärer Sektor, also Weiterbildungsinstitutionen sind, zunächst die Voraussetzung entweder Abitur, Fachabitur und eine einschlägige berufliche Erfahrung von 900 Stunden, die ganz häufig dadurch gewährleistet wird, dass man früher Zivildienst, aber heute Bundesfreiwilligendienst oder freiwilliges soziales Jahr absolviert hat oder ein Praktikum, ein einschlägiges. Wenn man kein Abitur oder Fachabitur vorweisen kann, geht es auch mit mittlerem Bildungsabschluss und einem Berufsabschluss, der entweder im Sozialwesen ist oder auch als nicht einschlägiger Berufsabschluss. Da gibt es auch Möglichkeiten des Seiteneinstiegs in die Fachschule. Wenn man beispielsweise erst eine kaufmännische Ausbildung macht, dann aber in den sozialen Bereich geht, kann man dann auch noch an die Fachschule.
Welchen Abschluss erreichen Ihre Studenten? Bleiben wir mal bei denen.
Die Studierenden, die werden bei uns mit dem Fachschulexamen entlassen. Das Fachschulexamen ist am Ende der dreijährigen Ausbildung eine schriftliche Prüfung und ein Kolloquium. Und dann dürfen die sich mit der Aushändigung des Zeugnisses dann staatlich anerkannte Heilerziehungspfleger oder staatlich anerkannte Erzieherin nennen. Also es ist ein Fachschulexamen.
Und bei den Sozialassistenten?
Die Sozialassistentenausbildung endet nach zwei Jahren mit der Berufsabschlussprüfung. Das sind zwei Klausuren, die am Ende geschrieben werden, die gegebenenfalls durch eine mögliche Ergänzungsprüfung noch unterstützt werden, je nachdem wie die Noten ausfallen. Und das ist ein Berufsabschluss, ein nach Landesrecht, sagt man so schön, organisierter Berufsabschluss.
Wie viele Plätze haben Sie hier im Haus?
Also vom Grundsatz her bieten wir die Heilerziehungspflege-Ausbildung dreizügig an, sodass wir maximal ungefähr 93 Schulplätze anbieten können. Die Erzieherinnenausbildung ist im Moment bei uns einzügig, sodass wir rund 30 Schulplätze anbieten können. Und die Sozialassistentinnenausbildung ist aktuell auch einzügig, sodass wir da auch nochmal weitere 30 Schulplätze pro Ausbildungsbeginn anbieten können.
Ich unterstelle mal Schulgeld frei.
Ja, wir sind eine private Ersatzschule, getragen von der Stiftung Hefata, sind aber, da wir im nordrhein-westfälischen Ersatzschulrecht zu Hause sind, eben schulgeldfrei und erheben auch keine Gebühren.
Bekommen Sie Förderung auch aus dem Bereich des Jobcenters oder solche Einrichtungen?
Nein, tatsächlich ist die Finanzierung der Schule zunächst ausschließlich durch Refinanzierung vom Land Nordrhein-Westfalen, also Ersatzschulrefinanzierung, und durch einen nicht unerheblichen Anteil des Trägers, also die Stiftung Hefata, muss einen Eigenanteil leisten, der das System Schule hier quasi finanziert. Drittmittel anderer Art bekommen wir so nicht, mit Ausnahme, weil es jetzt gerade aktuelles Thema ist, natürlich wenn so Dinge wie der Digitalpakt oder die Gute Schule 2020 an Landesfördermitteln da sind, dann partizipieren wir da als private Schule, Ersatzschule auch von.
Sie haben hier einen Altbau, ich bezeichne den mal so, und Sie haben einen Neubau. Wie viele Gebäude sind es hier auf dem Gelände für Sie?
Also wir haben tatsächlich diese zwei Gebäude, und zwar der Altbau, der ist über zwei Ebenen ausgestaltet, und der Neubau ist eingeschossig ausgelegt, und darin befinden sich insgesamt 9 klassische Klassenräume für den Unterricht. Und daneben haben wir natürlich Fachräume, wie beispielsweise den Raum für Werken und Gestalten, den Raum für die hauswirtschaftlichen Ausbildungsinhalte, den Raum für die Mehrzweck, für beispielsweise Rhythmik und Bewegungsförderung. Wir haben einen kleinen Pflegebereich, wo auch die pflegerischen Schwerpunkte unterrichtet werden. Und dann haben wir wie üblicherweise natürlich auch Schulen, Gemeinschaftsräume, Verwaltungsteil, Lehrerinnenzimmer, Schulleitungsgebäude, Sekretariat. Und natürlich die klassischen Anlagen, sanitären Anlagen.
Also wir haben ja eben in einem Klassenraum mal reingeschaut. Sie sind ja technisch auf einem hohen Level, wenn man den Vergleich zu anderen Schulen des Landes oder der Kommune.
Ja, wir partizipieren ja zum einen natürlich auch von den Fördergeldern, die im Moment existieren, aber zum anderen haben wir auch den Anspruch daran, weil ich glaube, wir würden uns tatsächlich was vormachen, wenn wir glaubten, dass im Sozial- und Gesundheitswesen die Digitalisierung an uns vorüberginge, aber im technischen Bereich, also sprich bei den ganz klassisch gewerblich-technischen Berufen, wäre das so viel mehr. Ich glaube, auch da in dem Bereich muss man mitgehen, und für uns ist halt nur wichtig, dass wir nicht einfach irgendein Gerät in den Raum stellen und sagen, so, das ist jetzt das sozusagen der neueste Schrei, sondern tatsächlich, dass wir das in die pädagogische Arbeit mit einbeziehen, sodass also letztendlich auch die Sinnhaftigkeit von Digitalisierung deutlich wird im Transformationsprozess. Weil das ist das, was ich so ein bisschen bedauere in manchen anderen Situationen, dass dann häufig gemeint wird, wenn man Geräte in den Raum stellt oder einen schnellen Rechner hat, dann ist alles schon digital. Auf der anderen Seite bleiben wir aber eine Schule, die Präsenzunterricht weiterhin haben will, die die soziale Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Studierenden pflegt, weil ich glaube, dass soziale Arbeit nicht funktioniert, indem man nur noch mit irgendwelchen Klicks und Videochats sozusagen Unterstützung leistet.
Das setzt natürlich voraus, dass Ihre Dozenten durchweg über ihr eigentliches Fachwissen hinaus auch im Digitalen unterwegs sein müssen.
Ja, in der Tat ist es so, dass es nur funktioniert, wenn man alle Menschen mitnimmt. Und in der Tat ist es auch so, dass man Angebote machen muss im Haus. Wir haben Ansprechpartnerinnen, die sich mit der Digitalisierung und mit EDV-Infrastrukturen auseinandersetzen. Wir haben das große Glück, dass wir auch eine IT-Abteilung innerhalb unseres Schulträgers haben, die eine Sprechstunde bei uns im Haus anbietet für Lehrkräfte, die zum Beispiel mit den Gerätschaften, wo sie täglichen Umgang haben, auch Fragen stellen können im Umgang mit der Software, mit der Hardware. Und ich glaube, das geht auch nur, sonst entstehen Frustrationen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, so eine gewisse Veränderungsbereitschaft ist, glaube ich, heute auch en vogue und verlangt an der Stelle. Vielleicht noch eine Anmerkung von meiner Seite. Also dieser klassische Begriff von Unterricht, dass der Wissensvermittler vorne steht, im Grunde genommen was vorbereitet hat, didaktisch reduziert hat und dann an den Mann und die Frau bringt, ist auch, glaube ich, nicht mehr das, was heute Unterricht ausmacht und Schule. Weil das Wissen ist, glaube ich, überall abrufbar. Ja, also viele Themen, da muss sich heute keiner mehr für in die Bibliothek setzen, sondern das kann man auch relativ schnell online abrufen. Insofern hat der Lehrer, die Lehrerin eine ganz andere Aufgabe, eine Rolle. Sie muss moderieren, sie muss Bildungsprozesse anleiten, sie muss Kompetenzerweiterungen und vor allen Dingen auch Stärken bei Schülerinnen und Studierenden entdecken und die fördern, weil das ist, glaube ich, die eigentliche Aufgabe des Lehrers über die reine Wissensvermittlung hinaus.
Die Altersstruktur Ihrer Lehrer, können Sie da etwas zu sagen? Oder Durchschnittsalter?
Ja, den Durchschnittsalter kann ich jetzt statistisch nie erheben. Ich würde sagen, wir sind so Mitte 40 in der Kante. Ja. Wir haben ein Lehrerkollegium, was sowohl Lehrkräfte im rentennahen Alter als auch viele junge Lehrkräfte haben. Also wir haben eine wirkliche Durchmischung. Ich glaube, die jüngste Kollegin ist Anfang 30 und die älteste Kollegin ist 64. Aber wir sind aber auch ständig daran interessiert und bemüht, unser Kollegium tatsächlich auch so durchmischt zu halten. Mhm. Wir haben jetzt auch gute Erfahrungen gemacht mit drei Kolleginnen, die wir eingestellt haben, die Anfang 50 sind, sich beruflich nochmal verändert haben, weil wir haben ja auch die Möglichkeit des sogenannten Quer- und Seiteneinstiegs an der privaten Ersatzschule. Und Berufserfahrung und Background ist auch ein unheimlich wichtiger Faktor, gerade bei uns.
Wie ist denn das Einstiegsalter?
Tatsächlich sehr unterschiedlich, aber gerade bei den Sozialassistenten, weil das eine Erstausbildung ist, haben wir da die jüngsten Schülerinnen tatsächlich auch in dem Bildungsgang. Da die Hauptschule oder der Hauptschulabschluss da quasi der Zugang ist, ganz viele 16-, 17-Jährige. Nichtsdestotrotz haben wir in dem Bereich aber auch, ich nenne die jetzt mal untechnisch in Anführungszeichen, Spätberufene, also Menschen, die vielleicht schon mal in einem anderen Segment gearbeitet haben, aber sich jetzt vorstellen können, doch ihre berufliche Tätigkeit dort zu finden. Und von daher haben wir auch schon mal Teilnehmer oder Schüler, die 30, 40 plus minus x sind.
Wie wird sich diese Durchmischung der Altersstruktur, die auch die jeweiligen Klassen sind, die arbeiten ja im Klassenverband, haben Sie da Erfahrungen?
Ja.
Also Alter, ich meine, sind ja manche, dann wenn ich höre, über 40, die könnten ja zum Teil schon Eltern von anderen Schülern sein, in derselben Klasse.
Also wenn man mal in die Geschichte unserer Schule blickt und sich mal die Kurse aus den 70er, 80er Jahren anguckt, wird man feststellen, dass da die Zahl der 30- und 40-Jährigen eigentlich fast die Regel war, weil der Beruf, gerade im Bereich der Behindertenhilfe zu arbeiten, ganz häufig auch ein Beruf war, in dem man später hineinkam. Und nicht mit einer Erstausbildung. Jetzt aktuell zu dem Fall, den ich geschildert habe, läuft gut. Ich finde, das kann auch nur eine Klasse stärken und sagen wir mal, durch diese Herausforderungen, die beide Seiten haben. Die 16-, 17-Jährigen, die jemanden haben, der eigentlich Vater, Mutter sein könnte, aber auch die Person, die 20 Jahre Abstand zu dem Jüngsten in der Klasse hat oder 25, für die kann das ja auch eine unheimliche Bereicherung sein und letztendlich müssen ja alle das gemeinsame Ziel verfolgen, ihre Ausbildung erfolgreich abzuschließen. Insofern halte ich, finde ich das eher eine Bereicherung als eine Belastung in diesem Klassenverband.
Die Voraussetzungen haben Sie schon beschrieben. Wie läuft das Prozedere ab? Anmeldung oder wie erzählen Sie, wie es
ja, also
sowohl für die Studierenden als auch für die Sozialassistenten?
Also tatsächlich ist es so, wir haben uns nicht an schüleronline.de beteiligt. Es gibt ja diese schüleranmeldung.de, wo sich die öffentlichen Schulen quasi ein Zeitfenster gegeben haben. Vom 1. Februar bis zum X können Sie sich im ersten Verfahren und dann gibt es nochmal ein zweites Verfahren für die Restplätze. Sondern bei uns kann man sich quasi jeden Monat bewerben für die Ausbildung. Schon im Grunde genommen eigentlich im September des Vorjahres für den August des Folgejahres theoretisch. Kann man sich quasi einen Schulplatz sichern. Bei uns läuft das so, dass wir alle Bewerberinnen, die Voraussetzungen mitbringen, einladen zu persönlichen Gesprächen, weil wir der festen Überzeugung sind, dass es richtig und wichtig ist, mit den Leuten selbst ins Gespräch zu kommen. Und dann gibt es auch keine Bewerbertage oder Bewerberinnentage, wo dann 50 Leute da sind und dann erklären Leute was, sondern wir gehen, man sagt heute so schön, face-to-face, also ein Einzelgespräch dann mit den Menschen in die Bewerbung. und kann dann auch die Fragen, die auftauchen, besprechen. Und man kriegt aber auch ehrlich gesagt einen besseren Eindruck von dem, der bei uns dann anfangen möchte. Ja, und so läuft das bei uns. Und in der Regel ist es aber so, dass dann zu Februar, März schon die Schulplatzzahlen so sind, dass dann natürlich Nachrückverfahren gegebenenfalls erforderlich sind.
Die Absolventen wollen ja dann anschließend lernen auf einen Arbeitsplatz. Mhm. Wie ist denn da die Tendenz? Mhm. Tendenz Hefata oder Tendenz freien Markt, wenn man es mal so salopp ausdrücken möchte?
Ja, man muss sagen, ich habe es vielleicht vorhin noch nicht erwähnt, wir arbeiten ja mit sehr vielen Kooperationspartnern oder Lernort-Kooperationen zusammen. Das heißt, wir sind ja weit über Hefata hinaus zusammen mit den Lebenshilfen, die in der Region unterwegs sind, und der St. Augustinus Behindertenhilfe, also den Alexianern in Neuss und AFBJ in Mönchengladbach, auch bekannt für Menschen mit Behinderung. Und im Kindergartenbereich mit kirchlichen Trägern, mit freien Trägern, mit Elterninitiativen. Das ist eine sehr bunte Landschaft. Aber man muss schon sagen, ohne dass wir jetzt den Arbeitsmarkt analysieren im Detail, aber dass die Übernahme und die Chancen auf dem Arbeitsmarkt für Absolvierende bei uns sehr gut sind. Und ganz viele Ausbildungsträger, ich nenne das jetzt mal für die Stiftung Hefata, eigentlich eine Übernahmegarantie aussprechen, also unter dem Vorzeichen, wenn du den Abschluss bei beim Berufskolleg bestehst, dann bekommst du bei uns auch eine Übernahme als Mitarbeiter im Arbeitsvertrag. Also das heißt, im Moment sind die Vermittlungsquoten wirklich weit über 90% nach dem Abschluss.
Bei der Quote fällt mir ein, haben Sie eine Idee, Durchfallquote bei den Prüfungen?
Die ist erfreulich gering. Ich muss sagen, in den letzten Jahren, dass wenn Leute die Ausbildung nicht bestehen, sind das eher Leute, die nach dem ersten oder zweiten Ausbildungsjahr im Laufe sozusagen des Prozesses abbrechen oder vielleicht auch teilweise in ganz seltenen Fällen ausgeschult werden mussten aufgrund von Leistungen oder Defiziten, Fehlzeiten. Die bis zum Schluss sozusagen durchgehalten haben, da ist die Wahrscheinlichkeit oder die Erfolgsquote doch erfreulich hoch.
Herr Bronn, vielen Dank für das Gespräch.
Danke.